Der Dienstag fängt für Sie mit Dvořák an und er geht mit Thomas Mann weiter. 8.31 Uhr.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Die vertauschten Köpfe heißt die Erzählung, in der es heute weitergeht, gelesen von Gerd Westphal. Es geht um die beiden Freunde Schriedermann und Nanda. Schriedermann ist mit Sita verheiratet. Sita ist von ihm schwanger und ist auch ein bisschen verliebt in Nanda, in den Freund von Schriedermann. Die beiden machen sich, die drei machen sich unterwegs auf eine Wanderschaft und im Tempel der Göttin Kali schlägt sich erst Schriedermann den Kopf ab und dann Nanda. Wenig später sieht also Sita diese grässliche Bescherung, beide Männer tot, den Gatten und den Geliebten. Sie denkt kurz drüber nach, sich auch das Leben zu nehmen, aber Kali, die Göttin und Weltenmutter, sagt, lass ab von deinem Schmerz. Sie spricht recht derb, dies Kuddelmuddel wieder in Ordnung zu bringen. Sita soll die Toten durch Aufsetzen der Köpfe wieder ins Leben zurückrufen und Schriedermann zukünftig eine gute Gattin sein. Die Göttin schließt ihre Rede schließlich mit den Worten, wenn du bis morgen wartest, ist es zu spät.
Die schöne Sita sagte gar nichts mehr. Sie sagte nicht einmal Danke, sondern tat einen Satz und lief, so schnell ihr Wickelkleid es nur erlaubte, zurück in das Mutterhaus. Sie lief durch die Versammlungshalle und durch die Torhalle und in den heiligen Schoß und machte sich vor dem schrecklichen Angesicht der Göttin mit fiebriger, fliegender Geschäftigkeit ans vorgeschriebene Werk. Die Anziehungskraft zwischen Köpfen und Rümpfen war nicht so stark, wie man nach den Worten der Devi hätte erwarten sollen. Spürbar war sie, aber nicht so gewaltig, dass sie eine Gefahr für die rechtzeitige Rückkehr des Blutes die Rinnen hinauf gebildet hätte, die sich während der Annäherung mit Zauberschnelligkeit unter einem lebhaft schmatzenden Geräusche vollzog. Unfehlbar taten dabei der Schwertsegen und der göttliche Name, den Sita mit gepresstem Jubel sogar dreimal in jedem Fall ausrief, ihre Wirkung. Mit befestigten Köpfen, ohne Schnittmal und Narbe erstanden vor ihr die Jünglinge, sahen sie an und sahen an sich hinunter, oder vielmehr, indem sie das taten, sahen sie aneinander hinunter, denn um an sich selbst hinunterzusehen, hätten sie zueinander hinübersehen müssen. Dieser Art war ihre Herstellung. Sita, was hast du gemacht? Oder was ist geschehen? Oder was hast du geschehen machen in deiner Huschlichkeit? Mit einem Worte und um die Frage so zu stellen, dass sie die fließende Grenze zwischen Geschehen und Machen gebührend wahrnimmt, was ist dir passiert? Die Aufregung, in der du handeltest, ist begreiflich. Aber hättest du nicht trotzdem ein wenig besser die Augen aufmachen können bei deinem Geschäft? Nein. Du hast deinen Jünglingen die Köpfe nicht verkehrt aufgesetzt, dass ihnen das Gesicht im Nacken stände. Dies passierte dir keineswegs. Aber sei denn herausgesagt, was dir begegnete. Sei die verwirrende Tatsache denn bei Namen genannt, das Unglück, das Malheur, die Bescherung oder wie ihr alle drei nun geneigt sein mögt, es zu nennen. Du hast dem einen den Kopf des anderen aufgepasst und fest gesegnet, den Kopf des Nanda, dem Schriedermann, wenn man dessen Rumpf ohne die Hauptsache eben noch als Schriedermann bezeichnen konnte, und das Haupt des Schriedermann, dem Nanda, wenn der kopflose Nanda noch Nanda war. Kurzum, nicht als die, die sie waren, erstanden dir Gatte und Freund, sondern in verwechselter Anordnung. Du gewahrst Nanda, wenn derjenige Nanda ist, der seinen populären Kopf trägt, in dem Hemdrock, dem Hosenschurz, die Schridamans feinen und speckigen Körper umhüllen. Und Schridaman, wenn die Figur so bezeichnet werden darf, die mit seinem milden Haupte versehen ist, steht vor dir auf Nandas wohlbeschaffenen Beinen, die Locke Glückskalb im Rahmen der Steinperlenkette auf seiner breiten und bräunlichen Brust. Welch eine Bescherung! Als Folge der Übereilung. Die Geopferten lebten, aber sie lebten vertauscht. Der Leib des Gatten mit dem Haupt des Freundes, des Freundes Leib mit dem Haupte des Gatten. Was Wunder, dass minutenlang der Felsenschuss widerhallte von den staunenden Ausrufungen der drei. Der mit dem Nanda-Kopf betastete, indem er die ihm zugehörigen Glieder untersuchte, den Leib, der einst dem edlen Haupte des Schridaman nebensächlich angehört hatte. Und dieser Schridaman nämlich, dem Haupte nach, prüfte voller Betroffenheit als seinen eigenen den Körper, der in Verbindung mit Nandas nettem Kopf die Hauptsache gewesen war. Was die Urheberin dieser neuen Anordnung betraf, so eilte sie unter Rufen des Jubels, des Jammers, der Verzeihung heischenden Selbstanklage von einem zum anderen, umhalste abwechselnd beide und warf sich ihnen zu Füßen, um ihnen unter Schluchzen und Lachen die Beichte ihrer Erlebnisse und des ihr unterlaufenen Versehens abzulegen. »Vergebt mir, wenn ihr könnt«, rief sie, »vergib du mir, bester Schridaman«, und sie wandte sich mit Betonung an dessen Haupt, indem sie den damit verbundenen Nanda-Körper geflissentlich übersah. »Vergib auch du mir, Nanda«, und wieder redete sie zu dem betreffenden Haupt empor, indem sie es trotz seiner Unbedeutendheit als die Hauptsache und den damit verbundenen Schridaman-Leib auch jetzt als gleichgültiges Anhängsel betrachtete. »Ach, ihr solltet es über euch gewinnen, mir zu vergeben, denn wenn ihr der grässlichen Tat gedenkt, die ihr in eurer vorigen Verkörperung über euch gewandt und der Verzweiflung, in die ihr mich dadurch stürztet, wenn ihr bedenkt, dass ich in vollem Begriffe war, mich zu erwürgen und dann ein sinnberaubendes Gespräch mit der Wolkendonnerstimme der Unnahbaren selber hatte, so müsst ihr verstehen, dass ich bei der Ausführung ihrer Befehle nicht meine volle Urteilskraft und Geistesgegenwart beisammen hatte. Es schwamm mir vor den Augen. Ich erkannte nur undeutlich, wessen Haupt und Glieder ich unter den Händen hatte und musste es dem guten Glück überlassen, dass ich das Rechte zum Rechten finde. Die halbe Wahrscheinlichkeit sprach dafür, dass ich das Rechte traf, und genau ebenso viel dagegen. Da hat sich's nun so gefügt. Und ihr habt euch so gefügt. Denn wie konnte ich wissen, ob die Anziehungskraft zwischen Häuptern und Gliedern das rechte Maß hatte, da sie ja deutlich und kräftig vorhanden war, wenn sie auch vielleicht bei anderer Zusammenfügung noch stärker gewesen wäre? Auch die Unnahbare trifft einige Schuld, denn sie hat mich nur verwarnt, euch nicht die Gesichter in den Nacken zu setzen, so dass ich darauf wohl Acht gab, dass es sich fügen könnte, wie sich's gefügt. Daran hat die Erhabene nicht gedacht. Sagt, seid ihr verzweifelt über die Art eures Erstehens? Und flucht ihr mir ewig? Dann will ich hinausgehen und die Tat vollenden, in der die Anfangslose mich unterbrach. Oder seid ihr geneigt, mir zu vergeben? Und haltet ihr für denkbar, dass unter den Umständen, wie das Blinde ungefähr sie gefügt, ein neues und besseres Leben zwischen uns dreien beginnen könnte? Ein besseres, meine ich, als möglich gewesen wäre, wenn nur der vorige Zustand sich wiederhergestellt hätte, der einen so traurigen Ausgang nahm und nach menschlichem Ermessen einen ebensolchen wieder hätte nehmen müssen. Das sage mir, kraftvoller Schridaman, das lass mich wissen, edel gestalteter Nanda. Wetteifernd im Verzeihen neigten die vertauschten Jünglinge sich zu ihr, hoben sie auf, der eine mit den Armen des anderen, und alle drei standen weinend und lachend, umschlungen in inniger Gruppe, wobei zweierlei mit Gewissheit zutage trat. Erstens erwies sich, dass Sita ganz recht getan, die Erstandenen nach ihren Häuptern anzureden, denn nach diesen ging es. Nach den Köpfen bestimmten sich unzweifelhaft die Ich und mein Gefühle, und als Nanda fühlte und wusste sich derjenige, der das volkstümliche Haupt des Sohnes Gargas auf schmalen und hellen Schultern trug, als Sridaman gebärdete sich mit Selbstverständlichkeit jener, dem auf prächtigen dunklen Schultern das Haupt des Brahmanenenkels saß. Zum Zweiten aber wurde klar, dass beide wirklich der Sita wegen ihres Versehens nicht zürnten, sondern großes Vergnügen an ihrer neuen Verfassung hatten. Vorausgesetzt, sagte Sridaman, dass Nanda sich des Körpers nicht schämt, der ihm zuteil geworden, und Krishnas Brustlocke nicht allzu sehr vermisst, was mir schmerzlich wäre. Von mir kann ich nur sagen, dass ich mich als den glücklichsten der Menschen fühle. Immer habe ich mir solche Leiblichkeit gewünscht. Und wenn ich die Muskeln meiner Arme prüfe, auf meine Schultern blicke und an meinen prächtigen Beinen heruntersehe, so überkommt mich unbezähmbare Freude. Und ich sage mir, dass ich fortan ganz anders als bisher den Kopf hochtragen werde. Erstens im Bewusstsein meiner Kraft und Schönheit und zweitens, weil die Neigungen meines Geistes jetzt mit meiner Körperbeschaffenheit in Einklang stehen werden, sodass es nichts Unzukömmliches und Verkehrtes mehr haben wird, wenn ich der Vereinfachung zugunsten rede und unterm Baume den Umzug der Kühe um den Berg Buntgipfel anstelle des Sprüchedienstes befürworte. Denn es steht mir an. Und das Fremde ist mein worden. Liebe Freunde, hierin liegt unzweifelhaft eine gewisse Traurigkeit, dass das Fremde nun mein geworden und kein Gegenstand des Verlangens oder Bewunderung mehr ist, außer dass ich mich selbst bewundere und dass ich nicht mehr den anderen diene, indem ich den Bergdienst statt des Indra-Festes empfehle, sondern dem, was ich selber bin. Ja, ich will es zugeben, diese gewisse Traurigkeit, dass ich nun bin, wonach mich verlangte. Sie ist vorhanden, aber sie wird vollkommen in den Hintergrund gedrängt durch den Gedanken an dich, süße Sita, der mir weit vor dem an mich selber geht, nämlich durch den Gedanken an die Vorteile, die dir aus meiner neuen Beschaffenheit erwachsen und die mich im Voraus unaussprechlich stolz und glücklich machen, sodass ich, was an mir liegt, dieses ganze Wunder nur mit den Worten segnen kann. Sieh ja, es sei. Du könntest wirklich Siyat sagen nach der richtigen Rede, sprach nun Nanda, der bei den letzten Worten seines Freundes die Augen niedergeschlagen hatte, und deinen Mund nicht von deinen bäurischen Gliedern beeinflussen lassen, um die ich dich wahrhaft nicht beneide, denn allzu lange waren sie mein. Auch ich, Sita, bin dir im Geringsten nicht böse, sondern sage Siyat zu diesem Wunder ebenfalls, denn immer habe ich mir einen solchen feinen Leib gewünscht, wie er nun mein ist. Und wenn ich in Zukunft Indras Sprüchedienst gegen die Vereinfachung verteidigen werde, so wird mir das besser als vormals zu Gesichte stehen oder doch wenigstens zu Leibe, der dir, Sridaman, eine Nebensache gewesen sein mag. Aber mir ist er die Hauptsache. Ich wundere mich keinen Augenblick, dass unsere Köpfe und Leiber, wie du, Sita, sie zusammenfügtest, eine so starke Anziehungskraft aufeinander spüren ließen. Denn in dieser Anziehungskraft gab sich die Freundschaft kund, die Sridaman und mich verband und von der ich nur wünschen kann, es möchte ihr durch das Geschehene kein Abbruch geschehen. Das eine aber muss ich sagen, mein armer Kopf kann nicht umhin, für den Leib zu denken, der ihm zuteil geworden, und seine Rechte wahrzunehmen. Und darum bin ich erstaunt und betrübt, Sridaman, über die Selbstverständlichkeit einiger Worte, mit denen du vorhin auf Sitas eheliche Zukunft anspieltest. Sie wollen mir nicht zu Haupt, denn keine Selbstverständlichkeit scheint es mir zu geben, sondern eine große Frage. Und mein Kopf beantwortet sie anders, als sie der deine zu beantworten scheint. Wieso? Riefen Sita und Sridaman wie aus einem Munde. Wieso? Wiederholte der feingliedrige Freund. Wie könnt ihr nur fragen? Mir ist mein Leib die Hauptsache, und darin denke ich nach dem Sinn der Ehe, in der auch der Leib die Hauptsache ist, denn mit ihm werden Kinder gezeugt und nicht mit dem Kopf. Ich möchte den sehen, der mir bestreitet, dass ich der Vater des Früchtchens bin, das Sita im Schoße trägt. Aber nimm doch deinen Kopf zusammen, rief Shridaman, indem er die kräftigen Glieder unwillig regte, und besinne dich auf dich selbst. Bist du Nanda oder wer bist du? Ich bin Nanda, erwiderte jener, aber so wahr ich diesen Gattenleib mein eigen nenne und von ihm ich sage, so wahr ist die ringsum schöngliedrige Sita mein Weib und ihr Früchtchen ist mein Erzeugnis. Wirklich? Erwiderte Shridaman mit leise bebender Stimme. Ist es das? Ich hätte das nicht zu behaupten gewagt, als dein gegenwärtiger Leib noch der meine war und bei Sita ruhte. Denn nicht er war es, wie aus ihrem Flüstern und Lallen zu meinem unendlichen Leide hervorging, den sie in Wahrheit umarmte, sondern der, den ich nunmehr mein eigen nenne. Es ist nicht schön von dir, Freund, dass du an diese schmerzlichen Dinge rührst und mich zwingst, sie zur Sprache zu bringen. Wie magst du in dieser Weise auf deinem Kopfe bestehen oder vielmehr auf deinem Leibe und so tun, als seist du ich worden, ich aber du? Es ist doch klar, dass, wenn hier eine solche Vertauschung stattgefunden hätte und du Shridaman geworden wärest, Sitas Mann, ich aber wäre Nanda geworden, dass in diesem Fall gar keine Vertauschung vorläge, sondern alles wäre beim Alten. Das glückliche Wunder besteht doch gerade darin, dass nur eine Vertauschung von Häuptern und Gliedern sich unter Sitas Händen vollzogen hat, an der unsere maßgebenden Häupter sich freuen und die vor allem der schönhüftigen Sita Freude zu machen bestimmt ist. Indem du dich unter hartnäckiger Berufung auf deinen Eheleib zu ihrem Gatten aufwirfst, mir aber die Rolle des Ehefreundes zuweist, legst du eine tadelnswerte Ich-Sucht an den Tag. Denn nur auf dich und deine vermeintlichen Rechte, nicht aber auf Sitas Glück und auf die Vorteile bist du bedacht, die ihr aus der Vertauschung erwachsen sollen. Vorteile, versetzte Nanda nicht ohne Bitterkeit, auf die du stolz zu sein gedenkst, so dass sie ebenso gut deine Vorteile sind und deine Ich-Sucht zutage liegt. Sie ist auch schuld daran, dass du mich so fälschlich verstehst, denn in Wahrheit berufe ich mich gar nicht auf den Gattenleib, der mir zugefallen, sondern auf meinen gewohnten und selbsteigenen Kopf, den du selbst für maßgebend erklärst und der mich auch in Verbindung mit dem neuen und feineren Leibe zum Nanda macht. Ganz unrichtigerweise stellst du es so hin, als wäre ich nicht mindestens so sehr wie du auf Sitas Glück und Vorteil bedacht. Wenn sie mich ansah in letzter Zeit und zu mir sprach, mit süß schwingender und klingender Stimme, die ich mich fürchtete zu vernehmen, weil die Gefahr groß war, dass ich mit verwandter Stimme darauf erwiderte, so blickte sie mir ins Gesicht, in die Augen blickte sie mir, indem sie mit den ihren darin zu lesen suchte und nannte mich Nanda und lieber Nanda dabei, was mir überflüssig scheinen wollte. Aber es war nicht überflüssig, wie mir nun klar ist, sondern von höchster Bedeutsamkeit. Denn es war der Ausdruck dafür, dass sie nicht meinen Leib meinte, der an und für sich diesen Namen nicht verdient, wie du selbst am besten beweisest, indem du dich auch in seinem Besitz nach wie vor Shridaman heißest. Ich habe ihr nicht geantwortet oder kaum das Notwendigste, um nicht auch ins Schwingende und Klingende zu fallen, habe sie nicht ebenfalls bei Namen genannt und meine Augen vor ihr verborgen, damit sie nicht darin lesen könne. Alles aus Freundschaft für dich und aus Ehrfurcht vor deiner Gattenschaft. Aber nun, da dem Haupt, in dessen Augen sie so tief und fragend blickte und zu dem sie Nanda und lieber Nanda sagte, auch noch der Gattenleib zugefallen und dem Gattenleibe der Nanda Kopf. Nun hat sich die Lage denn doch von Grund aus zu meinen und Sitas Gunsten verändert, zu ihren vor allem. Denn gerade wenn wir ihr Glück und ihre Zufriedenheit allem voranstellen, so sind doch gar keine reineren und vollkommeneren Verhältnisse denkbar, als wie ich sie nun darstelle. Nein, sagte Shridaman, ich hätte so etwas nicht von dir erwartet. Ich habe befürchtet, dass du dich meines Leibes schämen möchtest. Aber mein ehemaliger Leib könnte sich ja deines Kopfes schämen. In solche Widersprüche verwickelst du dich, indem du einmal den Kopf und einmal den Körper als das Ehewichtigste hinstellst, genau wie es dir passt. Immer warst du ein bescheidener Junge. Und nun auf einmal erklimmst du den Gipfel der Anmaßung und Selbstgefälligkeit, indem du deine Verhältnisse für die reinsten und vollkommensten der Welt erklärst, um Sitas Glück zu verbürgen, wo doch auf der flachen Hand liegt, dass ich es bin, der ihr die bestmöglichen, das heißt die zugleich glücklichsten und beruhigendsten Bedingungen zu bieten hat. Aber es hat gar keinen Zweck und keine Aussicht, noch weiter Worte zu wechseln. Hier steht Sita, sie soll sagen, wem sie gehört und richtig darin sein über uns und ihr Glück. Sita blickte verwirrt von einem zum anderen. Dann barg sie ihr Gesicht in den Händen und weinte. »Ich kann's nicht«, schluchzte sie. »Zwingt mich, bitte nicht, mich zu entscheiden. Ich bin nur ein armes Weib und es ist mir zu schwer. Anfangs freilich schien es mir leicht. Und so sehr ich mich meines Missgriffs schämte, so war ich doch glücklich darüber. Besonders, da ich euch glücklich sah. Aber eure Reden haben mir den Kopf verrückt und das Herz gespalten, so dass die eine Hälfte der anderen erwidert, wie ihr euch erwidert. In deinen Worten, bester Schridaman, ist viel Wahres. Und dabei hast du noch nicht einmal geltend gemacht, dass ich doch nur mit einem Gatten nach Hause kommen kann, der deine Züge trägt. Aber auch Nandas Ansichten gehen mir teilweise nahe. Und wenn ich mich erinnere, wie traurig und bedeutungslos sein Körper mir war, als er keinen Kopf mehr hatte, so muss ich ihm recht darin geben, dass ich doch auch und vielleicht in erster Linie sein Haupt meinte, wenn ich wohl einmal lieber Nanda zu ihm sagte. Wenn du aber von Beruhigung sprichst, lieber Schridaman, von Beruhigung im Glücke, so ist es doch eine große und furchtbar schwer zu beantwortende Frage, was meinem Glücke mehr Beruhigung gewähren kann, der Gattenleib oder das Gattenhaupt. Nein, quält mich nicht. Ich bin ganz außerstande, euren Streit zu schlichten und habe kein Urteil darüber, wer von euch beiden mein Gatte ist.
Wenn es so steht, sagte Nanda nach einem ratlosen Stillschweigen, und Sita sich nicht entscheiden und zwischen uns richten kann, dann muss das Urteil von dritter oder richtiger gesagt vierter Seite kommen. Als Sita vorhin erwähnte, dass sie nur mit einem Manne heimkehren kann, der Schridamans Züge trägt, da dachte ich in meinem Sinn, dass sie und ich eben nicht heimkehren, sondern in der Einsamkeit leben würden, falls sie ihr beruhigtes Glück in mir, ihrem leiblichen Gatten, finden sollte. Mir liegt der Gedanke an Einsamkeit und Wildnis schon lange nahe. Denn wiederholt ging ich mit der Absicht, um ein Waldeinsiedel zu werden, wenn Sitas Stimme mir Angst machte um meine Freundestreue. Darum suchte ich die Bekanntschaft eines Asketen, voll Selbstbezwingung, Kamadamana mit Namen, damit er mir Anweisungen gäbe über das Leben im Menschenleeren, und besuchte ihn im Dankaka-Walde, wo er lebt und wo es ringsum viele Heilige gibt. Von Hause aus heißt er einfach Guha, hat sich aber den asketischen Namen Kamadamana beigelegt, mit dem er genannt sein will, soweit er überhaupt jemandem gestattet, ihn anzureden. Seit vielen Jahren lebt er im Dankaka-Walde nach strengen Observanzen von Baden und Schweigen und ist, glaube ich, seiner Verklärung schon nicht mehr fern. Zu diesem Weisen, der das Leben kennt und es überwunden hat, wollen wir reisen, wollen ihm unsere Geschichte erzählen und ihn zum Richter einsetzen über Sitas Glück. Er soll entscheiden, wenn ihr es zufrieden seid, wer von uns beiden ihr Gatte ist. Und sein Spruch soll gelten.
Ja, ja, rief Sita erleichtert. Nanda hat recht, machen wir uns auf zu dem Heiligen. Da ich einsehe, sagte Schridaman, dass hier ein sachliches Problem vorliegt, das nicht aus unserer Mitte, sondern nur durch äußeren Spruch gelöst werden kann, so stimme auch ich dem Vorschlag zu und bin bereit, mich dem Urteil des Weisen zu unterwerfen. Da sie den
in diesen Grenzen einig waren, so verließen sie miteinander das Mutterhaus und kehrten zu ihrem Gefährt zurück, das noch immer drunten im Hohlweg auf sie wartete. Hier warf gleich die Frage sich auf, wer von den Männern den Fahrer und Lenker abgeben sollte, denn das ist eine leibliche Sache und eine Sache des Kopfes zugleich. Und Nanda wusste den Weg zum Dankaka-Walde, der 2 Tagesreisen weit weg war. Er hatte ihn im Kopf. Nach seiner Körperbeschaffenheit aber war Sridharman besser zum Führen der Zügel geeignet, weshalb ja auch Nanda bisher dies Amt versehen hatte. Er überließ es nun aber dem Sridharman, indem er sich mit Sita hinter ihn setzte und ihm die Wege einsagte, die er fahren sollte. Der regengrüne Dankaka-Wald, zu dem unsere Freunde am 3. Tage gelangten, war stark bevölkert mit Heiligen. Doch war er groß genug, um einem jeden hinlängliche Abgeschiedenheit und ein Stück grausiger Menschenleere zu bieten. Es wurde den Wallfahrern nicht leicht, sich von Einsamkeit zu Kamadamana, dem Bezwinger der Wünsche, durchzufragen. Denn die Einsiedler rings wollten einer vom anderen nichts wissen, und jeder beharrte auf seinem Eindruck, dass er allein sei im weiten Walde und vollkommene Menschenleere ihn umgebe. Es waren Heilige verschiedenen Grades, welche die Einsamkeiten bewohnten, teils solche, die die Lebensstufe des Hausvaters zurückgelegt hatten und nun, zuweilen sogar in Gesellschaft ihrer Frauen, den Rest ihres Lebens einer mäßigen Betrachtsamkeit widmeten, teils aber auch sehr wilde und zu letzter Vergeistigung entschlossene Yogin, welche die Hengste ihrer Sinne so gut wie gänzlich gezügelt hatten und indem sie ihr Fleisch durch Entziehung und Zufügung bis aufs Messer bekämpften, in der Erfüllung schonungsloser Gelübde das Grimmigste leisteten. Sie fasteten ungeheuer, schliefen im Regen nackt auf der Erde und trugen bei kalter Jahreszeit nur nasse Kleider. Bei Sommerhitze dagegen nahmen sie zwischen 4 Feuerbränden Platz zur Verzehrung ihres irdischen Stoffes, der teils von ihnen troff, teils in dörrender Glut dahinschwand und den sie zusätzlicher Züchtigung unterwarfen, indem sie sich tagelang am Boden hin und her rollten, unausgesetzt auf den Fußspitzen standen oder sich in rastloser Bewegung hielten, dadurch, dass sie in steter und rascher Abwechslung aufstanden und niedersaßen. Trat bei solchen Gepflogenheiten ein Siechtum sie an, das die Aussicht auf nahe Verklärung eröffnete, so machten sie sich auf zur letzten Pilgerfahrt in gerader Richtung gegen Nordosten, sich nährend nicht länger von Kräutern und Knollen, sondern nur noch von Wasser und Luft, bis der Leib zusammenbrach und die Seele sich mit Brahman vereinigte. Heiligen der einen wie auch der anderen Art begegneten die Bescheidsuchenden auf ihrer Wanderung durch die Parzellen der Abgeschiedenheit, nachdem sie ihr Gefährt am Rande des Büßerwaldes bei einer Einsiedlerfamilie zurückgelassen, welche dort nicht ganz ohne Berührung mit der äußeren Menschenwelt ein vergleichsweise lockeres Leben führte. Schwer, wie gesagt, wurde es den dreien, die Menschenleere aufzutreiben, in der Kamadamana hauste. Denn hatte auch Nanda schon früher einmal den Weg durchs Weglose zu ihm gefunden, so hatte er es doch mit anderem Körper getan, was seine Ortserinnerung und Findigkeit einschränkte. Die Baum- und Höhlenbewohner aber drinnen im Walde stellten sich unwissend, oder waren es wirklich, und nur mit Hilfe der Weiber einiger ehemaliger Hausväter, die ihnen hinter den Rücken ihrer Herren aus Gutherzigkeit die Richtung deuteten, gelangten sie, nachdem sie noch einen ganzen Tag gesucht und in der Wildnis genächtigt, glücklich in des heiligen Revier, wo sie denn seinen weißgetünchten Kopf mit aufgeflochtenem Haarwulst und seine zum Himmel gereckten Arme, die dürren Zweigen glichen, aus einem sumpfigen Wassertümpel ragen sahen, worin er den Geist in eine Spitze gesammelt, wer weiß wie lange schon, bis zum Halse stand.
Die vertauschten Köpfe von Gerd Westphal. Diese Folge jetzt 7 Tage lang zum Nachhören in unserer NDR Kultur App.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Der UN-Sicherheitsrat beschäftigt sich heute mit den Geiseln der Hamas im Gazastreifen. Israel hat die Dringlichkeitssitzung beantragt. Die israelische Regierung vermutet noch 49 Verschleppte in der Gewalt der Terrororganisation und fordert eine klare Verurteilung der Hamas. Aus New York Martin Ganselmeier.
Mit Spannung wird deshalb in New York verfolgt, wie sich die arabischen Staaten verhalten. Sie hatten sich kürzlich bei der UN-Palästina-Konferenz erstmals in einer schriftlichen Erklärung von der Hamas distanziert. Werden sie dies nun auch in ihren Reden tun? Ebenfalls interessant, wie wird sich die US-Regierung äußern? Angesichts der drohenden Hungersnot in Gaza hatte US-Präsident Donald Trump erstmals deutliche Kritik am Vorgehen der Netanyahu-Regierung geübt. Frankreich und Großbritannien wollen in der Dringlichkeitssitzung auch die katastrophale humanitäre Lage in Gaza ansprechen. Nach Angaben des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen sind in Gaza mehr als 300